Ciao zusammen, wir nehmen dich mit und schauen darauf, was in der Woche nach Halloween passiert ist. Es sind einerseits die Achtelfinals vom Schweizer Cup gespielt worden und man kann da vorwegnehmen, ein paar schaurige Leistungen dabei gewesen, wenn wir in diesem Kontext bleiben. Ein paar spannende Matches, sehr enge Spiele und das nicht nur bei den Super League-Partien, sondern auch die kleinen oder vermeintlich kleinen haben sich sehr, sehr gut geschlagen und sogar für Überraschungen gesorgt gehabt. Nachher, passend zu der Halloween-Woche, der 13. Spieltag, zum Glück nicht am Freitag gestartet, sondern Samstag, Sonntag. Dort sind nicht nur alle glücklich gewesen, hat nicht nur Glück gebracht, sondern auch Pech, weil es hat kein einziges Unentschieden gegeben, es ist niemand versöhnlich vom Platz gegangen, sondern es hat nur Heimsieg und Auswärtssieg gegeben. Und wie die passiert sind und wie die Stanko sind, das schauen wir jetzt an. Let's go! Salut Fabio.
Ciao Adi.
Und hallo alle Zuhörerinnen, die wir hier haben. Wir reden ja, ich habe im Intro gesagt, über das Achtelfinale ist Thema und die Runde 13. Schauen wir auf die Liga, was so passiert ist. Ja, viel Spiel, wo wir anschauen, aber keine Angst, im Göpp können wir nicht so tief in die einzelnen Spiele rein. Aber wie jede Runde, sage ich jetzt schon, fangen wir mit dem Mitbringsel an. Was hast du uns mitgebracht?
Ja, ausnahmsweise mal nicht den ganzen Morgen in den Beinen gehockt. Heute habe ich mal ausgeschlafen.
Ah, schön.
Darum auch nicht so spektakuläres Mitbringsel. Einfach ganz einfach. So ein spezieller Club, da hat es auch spezielle Verbindungen und spezielle Trainerwechsel. Gerade in dieser Woche, letzte Woche wieder passiert. Bei Mainz 05. Wo Svensson, wo zurückgetreten ist, hört man ja auch nicht mehr so häufig, dass ein Trainer von sich aus sagt, hey, look, wir sind irgendwo an einem Tiefpunkt angelangt, ich erreiche die Mannschaft nicht mehr, es braucht irgendeinen Input, ich gehe selber. Mhm. Da könnten sich viele Trainer ein Beispiel da nehmen.
Ja.
Habe ich das Gefühl. Aber eben bei Mainz läuft halt immer alles ein bisschen anders und man hat jetzt auch den Bo Svensson verabschiedet im Spiel, im letzten, und da sind Tränen geflossen und das ist so. Ja, mega spannende Stimmung, wenn normalerweise man einen Trainer entlässt oder eben einen Trainer geht, hat man so das Gefühl, okay, ja, schön, aber weiter geht's. Aber da ist irgendwie noch so eine Emotionalität dahinter gewesen und das Gefühl, ja doch, ist erwähnenswert, dass es das noch gibt im heutigen Fußball, finde ich schön und zeigt auch, oder, dass es auch noch Clubs gibt, wo auch der Mensch noch im Vordergrund steht und wichtig ist.
Ja, und ich meine, Bo Svensson wird wahrscheinlich ein bisschen auf Geld verzichten. Das ist wahrscheinlich der Grund, dass meistens ein Trainer nicht zurücktritt. Darum finde ich das schön, dass man nicht nur an sich denkt, sondern vielleicht auch eben an Verein. Und ich habe nur die Videobotschaft gesehen und gewonnen haben sie, glaube ich, oder? Also, der Trainereffekt voll eingeschlagen, oder?
Das ist das Traurige an dieser Geschichte. Und man hat dann auch gesagt, man soll das nicht automatisch einfach dem, dass der Trainer jetzt geht und das alles besser wird. Sie haben einfach weniger Fehler gemacht, ist die Analyse gewesen nach dem Spiel. Und ja, wenn man weniger Fehler macht, kommt man weniger Goal über. Mal schauen, ob es in Zukunft weiter so erfolgreich wird, bei Mainz.
Ja, sind wir gespannt, ja. Sie brauchen ja noch ein paar Siege, bis sie wieder ein bisschen weiter oben sind.
Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wie ein Pfeilbogen, was du mitgebracht hast.
Hey, als ich auf dich gewartet habe vorher, bis du ausgeschlafen hast, habe ich noch rasch mein Mitbringsel geändert, weil ich gerade ein Video gesehen habe auf Social Media und irgendwie habe ich das witzig gefunden und so zum Thema Mitbringsel passt das irgendwie. Es ist am Sonntag, gestern ist das gewesen, hat Rosenborg gegen Molde gespielt in der norwegischen Liga. Und dann hat es einen Auswechselspieler, nämlich den Ole Setter, hat es geschafft gehabt als... Wer kennt ihn nicht, ja. Weltbekannt vor Erling Haaland, immer genannt natürlich. Ist auf der Bank gewesen, hat es geschafft, als Ersatzspieler rot zu bekommen. Nach 45 Minuten, da ist ihm relativ schnell mal die Sicherung durchgebrannt, dass er aufs Feld ist und jemanden rumgeschöpft hat. Da hat er logischerweise vom Innenraum müssen entfernt werden und er hat dann die Einladung bekommen, in die Fankurve reinzustehen. Und lustigerweise hätte er sich dort auch nicht ganz so benehmen, wie das die Regeln sagen. Das erste, was er hatte, hat er gerade einen Bengalo in der Hand gehabt. Ist vielleicht nicht mega clever, wenn du in deinem Trainer und alle kennen dich das Bengalo zündest dort. Aber er hat riesen Spass gehabt, hat sich nachher noch mit so einer Skimaske ablichten. Also alles, was glaube ich im Stadion verboten ist, auf dem Feld und neben dem Feld hat er eine Checkliste gehabt, am Sonntag erreicht. Man weiss noch nicht, ob er jetzt auch noch einen Buss bekommt irgendwie für sein Verhalten auf der Tribüne. Aber ich habe gedacht, wenn schon daneben benehmen, so richtig. Obwohl, eben, ich finde es nicht einmal so schlimm, aber bei den Fans ist er jetzt natürlich gerade als grosser Held gefeiert.
König auf Lebzeiten.
Das wäre hart, das wäre hart. Ja, kann er in die Schweiz spielen, wenn er nicht mehr in Norwegen darf. Ja, aber wir schauen doch auf unsere heimische Liga, aber zuerst natürlich noch auf einen anderen Wettbewerb, auf den Cup. Ja, wie schon gesagt, es ist Schweizer Cup unter der Woche gespielt worden, der Achtelfinal nämlich. Ja, Fabio, Fazit von dir, vom Cup, wenn man etwas gerade vorweg nehmen will.
Ich habe gar nicht gecheckt, dass es eine Cup-Runde ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Bist du mir heute Morgen angekündigt hast und gesagt, dass wir darüber schwätzen? Nein, Fazit. Gute Frage. Ich glaube, was man mitnehmen kann, ist, dass man den Cup sehr ernst nimmt. Und wenn man so auf die Startaufstellungen geschaut hat von den jeweiligen Vereinen, vor allem aus der Super League, hat man gemerkt, es spielen mehrheitlich quasi die Stammformationen. Mhm. Also nichts mehr mit Schonen da, bla bla bla. Wobei, bei der grössten Sensation von dem Cup Achtelfinale, kann man davon reden, dass Delemont Luzern rausgeschmissen hat, Luzern auf den Belocco und auf den Meier verzichtet. Mhm. Ich glaube, das würde der Frick im Nachhinein auch nicht mehr so machen. Aber, also ich meine, wenn das dann die Ausrede ist gegen eine Erstligamannschaft, aber gleich, dort hat man schon gemerkt, okay, da ist im Mittelfeld irgendwie etwas nicht ganz richtig. Aber sonst, alle anderen Mannschaften haben zwar ab und zu vielleicht den Goalie gewechselt, aber sonst wirklich mehrheitlich auf Stammpersonal gesetzt. Und das zeigt, wie wichtig der Wettbewerb ist. Und wenn wir jetzt so das Viertelfinale nachher die Namen anschauen, dann später merkt man auch, es spielen mehrheitlich die Spitzenmannschaften von der Schweiz mit. Mhm. Mhm.
Ja, voll. Ja, ist eigentlich schön zusammengefasst. Also, wie du gesagt hast, ich finde es ein bisschen schade, dass alle immer mit der ersten Mannschaft oder mit der A-Mannschaft spielen, weil das habe ich eigentlich früher immer recht cool gefunden. Oder Cup relativ lang, irgendwie zumindest eine zweite Goalie, das haben das ein oder andere Mannschaft ja gemacht, wie du gesagt hast, auch IB.
Ist ins Final durchgezogen letztes Jahr?
Genau, das finde ich, das gehört ja schon dazu natürlich noch. Nicht, dass du im Final plötzlich dann noch Angst bekommst. Aber ich hätte jetzt auch gedacht, irgendwie, also klar ist rotiert worden, eben bei IB zum Beispiel ist auch ein bisschen rotiert worden.
IB rotiert immer, das ist
aber IB rotiert immer, genau, das kann eigentlich jede Woche passieren. Und eben jetzt in einem Match wie Luzern das war, muss man ehrlich gesagt sagen, ja, dort wäre es vielleicht spannender gewesen, wenn man noch ein bisschen mehr durchrotiert hätte und vielleicht mal der zweiten Garde die Chance gegeben hätte, vielleicht. Ja, wäre das vielleicht besser rausgekommen, aber das ist jetzt alles.
Ja, ironischerweise hat man ja vor dem Spiel, also am Samstag vor dem Cup-Spiel, mit der U21 schon gegen Delemont gespielt und soweit mir ist, hat man ja das auch verloren.
3-2,
also,
mit
der U21 hat man wenigstens Goal geschossen.
Ich habe es auch gedacht, ja, das ist natürlich schon eben sehr skurril, ehrlich gesagt, wenn man eben die U21 gerade vorher gespielt hat und auch knapp verloren hat. Ja. Das Spiel kommen wir nachher rasch drauf. Ich würde sagen, wir gehen ganz kurz durch. Es hat AC Bellinzona gegen Zürich das erste Spiel gewesen. Dort hat es eine Verlängerung gebraucht, wo der Okita am Schluss in der 93. Minute den Siegtreffer geschossen hat. Ich glaube, eine gute Leistung, sehr, sehr lange mitgehalten von Bellinzona, dass das am FCZ wirklich sehr, sehr schwer gemacht. Und eben, wie gesagt, FCZ auch wirklich mit dem Eis gespielt. Ja, das ist, also Marquesano und Okita sind dann noch eingewechselt worden. Vielleicht das ist so ein bisschen das Einzige gewesen, wo man geschont hat. Aber nachher, ist das Eis gestanden. Und ja, gute Leistung auch vom Unterklassigen. Wo wir gewusst haben, dass es ein bisschen ein Klassenunterschied ist. Und natürlich die Göttmannschaft schlechthin, Sion gegen Onex. Ja, Onex war eigentlich schon eine Überraschung gewesen, dass sie natürlich jetzt in dieser Runde da sind, wo sie jetzt hergekommen sind und jetzt gegen Sion ist der schon klar aufgezeigt worden.
Da ja, ist interessant. Sia jetzt, glaube ich, zwei oder dreimal in der Nähe von Genf um die Umgebung gespielt hat oder einmal am Genfersee und es jedes Mal Ausschreitungen gibt im Stadion. Hey. Da bin ich sicher. Aber wahrscheinlich gibt es da irgendwelche Feindschaften mit Servette-Fans, die sich dann Spass daraus machen, den Match zu schauen. Ich kann mir so irgendwie so vorstellen.
Ja, wahrscheinlich.
Ich meine, gegen Onex. Also.
Ja, ich glaube, gut, eben dort sind ja die Aggressivleiter sind ja, glaube ich, aus der Sia-Kurve gekommen, wo mit Fackeln gerührt haben, wo kein Mensch kann verstehen, wie man in einem Zweitliga-Team irgendwie das antun will. Ja, und eben das erste Spiel, das du gesagt hast, war ja Garouche gewesen. Ja, es ist absolut massiv unnötig, vor allem eben in so einem Ort, wo es ja darum geht, eigentlich die Fußballromantik aufleben, ja.
Aber auch wenn man sich jetzt vorstellt, dass sich ein paar Servette-Ultras darunter gemischt hätten und ein bisschen provozieren. Also, nein, klar, entschuldigen tut es natürlich nichts. Aber klar. Es ist auch schon interessant, dass es zweimal in der Nähe am Genfersee war. Und ja,
das ist ja so. Kann sein, man weiss es nicht.
Kann es nicht von Hand weisen, dass da Zufälle
Nein, natürlich, ja. Eben, spielerisch, es hat eigentlich nur 10 Minuten Unterbruch gegeben in der ersten Halbzeit. Durch das 14 Minuten Nachspielzeit in dieser Nachspielzeit hat dann eigentlich Sio das Spiel klar gemacht. Der Hefti und der Chipperfield haben das Goal geschossen und der ist 3-0 zur Halbzeit gestanden. Und nachher hat Sio den guten Gang zurückgeschaltet. Und die haben am Schluss 6-1 gemacht. Ich glaube, das Schöne ist, dass ihr Goal für Onex ist immer schön, noch mit so etwas aus dem Spiel zu gehen.
Und auch gut für Sio. Nächste Match werden sie ein bisschen mehr gefordert, wahrscheinlich. Es geht auch nicht an Genfersee.
Da können sich keine Servette-Ultras darunter mischen. Nein, da geht es nämlich gegen IB. Und IB hat gegen Rapperswil-Jona gespielt. Dort, ist auch eine knappe Sache gewesen. Eben IB eigentlich fast mit dem 1 gespielt, eben standardmäßig rotiert. Das 2-0 hat dann, vom Ensome und dem Janko, haben den gelängert. Ich sage jetzt mal, Rappi jetzt nicht mit einer ganz grossen Chance. Von dem her ist es, glaube ich, auch ein ungeförderter Sieg. Aber auch so
wie es ist. Mit dem Juri Czorkaev, seinem Sohn.
Ja, richtig, ja.
Und deswegen sind sie am Wochenende in der Liga gegen Kriens oder gegen Kam auf jeden Fall einfach mal 2 Kisten geschossen. Also, der kann schon Fußball spielen.
Ja, etwas muss ihm ja auch der Vater vermacht haben, auf jeden Fall. Oder? Ich meine, er hat ja schon 5 Töpfe in der Promotion League in 9 Spielen. Also, ja. Der kleine Weltenbummler. Zwar nicht gerade bei den gleich grossen Namen. Schottland war er, Kriens war er und eben jetzt Rappi. Ja. In dieser Gefilde ist er ein grosser Zauberer wie sein Vater.
Definitiv. Und dann ist auch noch das Spiel zwischen den beiden Superligisten auf dem Plan gestanden und dort haben wir das Gefühl gehabt, okay, Servette gegen Lausanne Uschi oder gegen Slo. Es war sehr eine zähe Angelegenheit, Servette war schon ein bisschen besser. Und schlussendlich hat sich dann nur irgendwie in ein Penalty-Schiessen gerettet. Und im Penalty-Schiessen, ja, ist es dann, mir aus gesehen, schon eher eine klare Sache gewesen.
Ja, Jeremy Frick.
Der eigentliche Penalty-Goalie von Servette ist ja der Joel Mal, der ist gar nicht im Goal gestanden, sondern der Jeremy Frick. Also, der hat aber ein paar gefischt.
Ja, er hat den ersten gefischt und den dritten von Slo und beim ersten, ja, den hat er einfach gehabt und beim dritten ist irgendwie wie klar gewesen, den hat er schon vor dem Schuss gewonnen gehabt, wirklich so ein bisschen Mind Games, hat den Schützler warten, sehr aufrecht, sehr, mit vollem Selbstbewusstsein reingestanden. Klar, da muss man auch noch im richtigen Eck sein, aber, dort hat wie alles gepasst, dort hat einfach die Mind Games gestummen und, ja, Servette.
Das Slo-Goal in Da Silva, da Costa, heisst er, glaube ich. Da Silva. Er hat immer versucht, mit der rechten Hand aufzuzeigen, soll er nicht aufschießen. Ja. Das heißt, in der Meisterschaft ist er gerade wieder aufgefallen, aber Glück also, hat es nicht gebracht.
Er hat ja immerhin eine Penalty-Cap gehabt, oder? Während dem Spiel, oder? Gegen Gimeno, aber nachher hat er 4 bekommen im Penalty-Schiess auf dem her, ja. Ist am Schluss mit 5-2 eine klare Sache gewesen im Penalty-Schiess, auch wenn das Spiel selber knapper war.
Und als Belohnung für das Spektakelspiel mit dem Penalty-Sieg darf Servette jetzt auswärts gegen Tölemont spielen.
Ja.
Und ich bin gespannt, wenn Tölemont also auch noch Servette rausschmeißt, dann.
Dann wird es gefährlich.
Dann widmen wir uns definitiv mal eine ganze Sendung lang nur Tölemont.
Versprochen, ja. Könnt ihr uns daran erinnern, wenn das so passiert?
Ich weiss nicht, ob dann die Luzerner, St. Galler und die Servette-Fans uns zulassen wollen, aber irgendwie muss man doch dann das ehren. Wenn eine Mannschaft aus der unteren Liga 3 Superligisten rausschmeißt, dann, Also eigentlich 2 sind schon krass.
2 sind schon mega krass und, wir sind gespannt, wie das wird kommen. Wir kommen ja nachher noch zu dem, aber sicher absolut verdient gewesen.
Nein, wir kommen gerade jetzt zu dem.
Dann machen wir das, ja. Das, ja. Bringst du da meine schöne Dings durch? Ja, Telemo Luzern. Hat nicht 1-0 sollen sein, hat nicht sollen knapp sein, hat 3-0 sollen sein, vielleicht sogar 4-0. Nein, sagen wir 3-0 hat es dürfen sein. Luzern, ich glaube, selten so schwach gewesen in den letzten paar Jahren. Unerklärlich. Eigentlich aus meiner Sicht auch nicht verzeihbar. Vor allem eben, wie du gesagt hast, zwei Spieler gefällt. Klar, ein Meier, der eine wichtige Stütze ist, ein Belocco, der eine wichtige Stütze ist, aber, ja, fällt mir wenig dazu ein, ausser Tölemo zu sagen, sau gutes Spiel gemacht.
Ja, konsequent auf ihrem Rasen, auf ihrem Terrain verteidigt, gekämpft und Luzern in das Spiel gekommen. Aber so lustig war, irgendwie am Fernsehen das Gefühl gehabt, nach 30 Minuten, ja, am Schluss schießen die da schon noch eins. Nach 60 Minuten immer noch denkt, ja, da kommt da schon noch irgendeiner. Und nach 90 Minuten hast du das Gefühl gehabt, hey, die haben jetzt fast 90 Minuten Fußball gespielt und keine einzige Chance gehabt. Ja, also, als Superliga ist, ja, ist ein bisschen ein Armutszeugnis, muss man schon zugeben.
Ja, definitiv. Und eben, es hat sogar ja noch ein paar Mal den Loretz-Brauch gehabt, weil sonst wäre es wirklich höher ausgefallen und dann hätte man nicht bis zum Schluss auf das müssen hoffen. Was auch knapp war, war Kriens gegen Basel. Aber dort hat sich dann der Superligist durchgesetzt. Sag jetzt mal mit einer guten Chance, wo sie dann einfach überzeugt haben, wo man gesehen hat, wieso es einen Klassenunterschied gibt. Beim Nachsetzen, beim Körperlichen und dann am Schluss auch mit der Klasse, vom Kopfball von Jovanovic kurz vor der Halbzeit. Kriens sehr gut gespielt, auch noch ein paar Chancen gehabt, sicher auch ein Fest in Kriens, ausverkauft gewesen. Und, ja. Dürfen sicher stolz sein auf die Leistung gegen Basel, das erste Spiel von Celestini, von dem her. Kann natürlich noch viel passieren. Ihm tut das sicher gut.
Ja, und Basel hat es wahrscheinlich auch gut da mit dem Sieg im Cup. Ja,
glaube ich auch.
Und Thailand haben ja dann ein bisschen mit in die Meisterschaft mitgenommen. Ja. Aber zum Vorgreifen
halt. Ja, das ist, glaube ich, bekannt. Ein klares oder zwei klare Resultate, die es noch gegeben hat. Eins war zu erwarten gewesen. Black Stars verlieren 2-6 gegen Winterthur. Geiler steht einfach gewesen, dass irgendwie noch, es ist 6-0 gestanden nach 85 Minuten und dann haben plötzlich Black Stars noch einmal aufgetragen und gerade zwei Goal geschossen innerhalb von 3 Minuten. Hat vielleicht noch jemand gehofft irgendwie, aber es ist ein bisschen zu hoch gewesen vorher, logischerweise. Und, ja, ich finde das andere Spiel, Lausanne-Spor gegen Lugano, das hätte ich jetzt nicht ganz so klar erwartet, ehrlich gesagt. Ist natürlich auch ein bisschen geschuldet, wenn man nach 5 Minuten als Lausanne-Spor schon in Unterzahl ist. Ja, ist es natürlich nicht ganz so einfach.
Aber auch hier wieder die Chance gegeben, am Wochenende zu einer Revanche.
Genau, ja, ist ja genau das gleiche Spiel, das noch eines war. Wenn wir noch rasch vorausschauen, wegen der Spiele, die im Viertelfinale sind, die sind ja kurz zusammengefasst. Es gibt das Zürcher Derby. Eben, wir haben ja schon herausgefunden, es sind ja fast alles jetzt etwa Zürcher Derbys. Zürich gegen Winterthur. Super League-Duell. Gut, das muss ich gar nicht dazu sagen, weil das sind, ja, nein, nur noch das nächste. Basel-Lugano. Ja, das ist ja auch noch das Spiel, das, glaube ich, nachgeholt wird, irgendwie aus der ersten oder zweiten Runde. Ja, wird spannend. Sion gegen IB. Ja, da hat
Sion. Also es werden alle spannend, Adi.
Es werden alle spannend. Und eben bei Delemo gegen Servet sind wir natürlich, ist für uns sehr spannend. Weil wenn das ein Sieg wird für Delemo, wissen wir schon ein Thema mehr für eine Episode. Von dem her sind wir natürlich sehr gespannt. Aber wenn ich jetzt auf die das Tableau schaust, ja.
Es sind, wenn man es so ein bisschen anschaut, das sind die Mannschaften, die vorne auch dabei sind in der Liga. Wenn man jetzt mal St. Gallen und Luzern ausnimmt, sind das die, wo man könnte erwarten, dass sie vorne mitspielen. Servette, Lugano, IB, FCZ, auch Vinti, die ja immer eine gute Phase hat. Also von dem her, sind schon die Mannschaften, die ja. Und eben, ich glaube, es ist das schwerste, man könnte mir vorstellen, dass das schwerste Jahr ist von den letzten paar Jahren, um den Cup zu gewinnen, weil alle starken Mannschaften noch dabei sind und keiner wirklich so einen Aussetzer hat. Ich habe das Gefühl, früher sind viel mehr noch Mannschaften aus der Challenge League auch weit
gekommen.
Ja. Ja, ich meine, es sind eine Challenge League Mannschaft und genau, eine Promotion League Mannschaft. Also, ja.
Also, ich bin mega gespannt, wenn man jetzt sagt, man geht immer auf einen Favorit, wäre es Zürich. Ja, gut. Ich nehme jetzt einfach mal Basel, weil es besser tönt vom grossen Namen. Zürich, Basel, IB, Servette, muss man sagen. Das ist halt, ja, in den letzten 10 Jahren das Mass aller Dinge, oder? Und ja, ich bin gespannt, wenn denn das so rauskommt, ob das so rauskommt, ob es Überraschungen gäbe. Für das ist doch der Cup da.
Und der ist schon nächstes Jahr, bis das rauskommt, oder?
Ja, ich glaube, im Februar ist das erst, das sind die Spiele erst, ja. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt nicht voraus so weit, sondern noch ein bisschen zurück, nämlich auf die Liga, wo wir das Wochenende hatten.
Ja, Spieltag 13, Unglückszahl. Definitiv für ein paar Spieler. Und zwar, ich glaube, definitiv für die, die am Samstag gespielt haben, es hat nämlich in jedem Spiel eine rote Karte gegeben. Und am Sonntag hat es gerade nochmal eine gegeben. Spannend, ich habe das Gefühl, vielleicht geht das so weiter, dass das eine Serie ist. Und allgemein, ich finde es interessant, Serien reissen in letzter Zeit ziemlich häufig. Und es sind auch das mal wieder ein paar Serien gerissen. Die Auswärtsserie vom FC St. Gallen, die Siegesserie und die Ungeschlagenheit vom FCZ. Serien sind ja da zum Reissen, logischerweise. Aber gut, bis Logo gegen St. Gallen hätte man vielleicht können davon ausgehen, dass diese Serie könnte reissen. Aber beim FCZ... Gut, Servette ist auch in Form, also von dem her, ja. Aber eben, wir fangen vorne an, würde ich sagen. Und zwar gerade mit dem Spiel, das es ja auch unter der Woche schon gegeben hat. Lausanne gegen Lugano. Und interessanterweise eigentlich das komplette Gegenstück vom Göpp. Diesmal hat Lugano eine rote Karte bekommen, wo das Spiel entschieden hat und hat nachher verloren. Im Göpp hat Lausanne eine rote Karte bekommen und darum hat Lugano gewonnen. Darum ist es eigentlich fair. Jetzt ist die Frage, in welchem Wettbewerb ist es besser, wenn man gewinnt. Aber das mit die zwei untereinander ausmachen, das ist mir eigentlich gleich. Lausanne hat in dem Sinn, in dem Spiel, eigentlich von Anfang an, ich das Gefühl, besser gespielt. Hat das nicht auf sich wollen sitzen mit dem Göpp. Vor allem Kalou ist rausgestochen, finde ich, von Anfang an. Erst mal ein Pfosten, ein Freistoß und so weiter. Und Lugano irgendwie wird man auch nicht wirklich schlau aus dieser Mannschaft. Defensiv sind sie nicht stabil, finde ich. Irgendwo hapert es dort hinten drin. Ich weiss nicht, ob man mit dem Taprella wahrscheinlich da oder irgendwas verloren hat, wo man vorher gehabt hat. Weil eben, wir haben immer Lugano so als defensiv starke Mannschaft gelobt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, in dieser Saison noch nicht ganz so das Wahre, das Gelbe von mir. Und wenn man auch auf Ding schaut, sie sind mit 21 Goals, sind sie von den ersten 6 Mannschaften die, die am meisten Goal bekommen haben. Das ist überhaupt nicht Lugano-like.
Ja, und das andere ist natürlich noch, dass sie auch gegen vorne jetzt nicht das unbedingt hergebracht haben, wo man erwartet. Was ich vorher noch wollte sagen, Lausanne hat ein bisschen umgestellt, im Gegensatz zum Göpp. Im Göpp haben sie mit einem 4-3-3 gespielt, obwohl nach 5 Minuten hast du das auch hinfällig gewesen. Dann haben sie, glaube ich, mit einem 4-2-3 oder mit einem 4-3-2 wahrscheinlich gespielt. In der Liga haben sie mit einem 4-4-2 gespielt. Das hat, ja, ein bisschen gefestigter auch ausgesehen, hat es mich gedacht. Lustigerweise, wir haben schon manchmal über ihn geredet, Custodio kannst du auch auf jede Position stellen. Jetzt hat er irgendwie rechten Verteidiger gespielt. Nicht einmal schlecht, aber würde ich jetzt ihn gar nicht als erstes aufstellen, aber hat er gut.
Aber natürlich von Lugano nicht so viel gekommen ist.
Genau.
Muss man natürlich auch sagen.
Das hilft definitiv.
Normalerweise haben die ja schon die Power vorne und dann wird es ein bisschen anders aussehen.
Voll, ja.
Ja, aber ja irgendwie ist es ein bisschen. Ein Spiel gewesen, das ein bisschen in der ersten Halbzeit mega an Findungsphase gebraucht hat.
Ja, und ich meine, Lugano hat in der ersten Halbzeit einen einzigen Schuss abgegeben und keinen aufs Goal. Also der ist nicht einmal aufs Goal gekommen, der Schuss. Und ich meine, das ist schon einfach ein Armutszeugnis. Und was dir auch nicht geholfen hat, ist, dass kurz vor der Halbzeit der Botani noch verletzt vom Platz hat müssen. Ist natürlich immer... Ist immer schwierig. Und da hätte man eigentlich können sagen, Gott sei Dank ist Halbzeit, weil die zweite Halbzeit ist besser
geworden. Noch viel beschissener gelaufen.
Ja, aber nicht aus Lugano-Sicht, einfach aus allgemeiner Sicht ist es einfach ein besseres Spiel gewesen. Gerade mit einem Knaller zum Start, der Husic aus der Distanz.
Also Latte. Ich habe mit den 3 Metallschüssen gehabt in dem Spiel.
Ja. Und eben, das wäre auch ein riesen Topf gewesen, oder so einen. Und,
absolut. Ja. Und dann hat es wirklich da den Impuls gebraucht, von mir aus gesehen. Klar, Lausanne war eine Spielbestimmung gewesen, aber dass es dann wirklich umgemünzt worden ist in Goal, hat es das Gelb-Rot gebraucht von Marquez.
Aber können wir auch schon über das reden? Also, Foul, ja, definitiv. Ich habe dann noch einmal nachgeschaut. Es war sein zweiter Foul gewesen. Und das gibt Gelb-Rot. Also ich habe das Foul angeschaut und muss sagen, also ich sehe da kein Gelb. Also wirklich nichts Böses dabei. Habe ich angefunden, eben, dass denn das halt wahrscheinlich auch das Spiel dann entschieden hat. Aber ist, wie es ist. Ja.
Aber wenn man schon eine gelbe hat, ist es vielleicht auch nicht so gescheit, so reinzugehen. Aber
nein, ist es nicht. Das definitiv nicht.
Und da sind wir wieder bei der Bestrafung.
Ja, genau. Was aber gescheit ist, so ein Freistoß schießen, wie der Kalou das gemacht hat. Und eben, du hast vorher in der ersten Halbzeit schon gesagt, hat er einen Freistoß geschossen, hat ja vor einer Woche oder zwei schon einen schön verwandelt und jetzt der in lange Ecke geschlänzt von, ja, von weit aussen, ehrlich gesagt. Diana, ja, also eben, ist ein schöner Schuss, aber meine, der ja, Ecke muss er haben. Also.
Ja, definitiv. Und muss er haben, finde ich. Mhm. Aber du, ja.
Ja, und nachher hat Lausanne gemeint, ja, sie haben das Spiel durch und haben ein bisschen angefangen zu kügeln, ohne aufeinander zu schauen. Und dann hat Sanchez ein Missverständnis mit dem Duisen, spielt auf den Ball zurück. Der Duisen ist nicht der schnellste, muss man sagen, aber der Fehler ist vom Sanchez, der Rückpass, den er nicht erreichen kann. Steffen ist natürlich schneller, geht dazwischen. Husic und Kosch versuchen irgendwie am Steffen und Sabatini noch hinterher zu kommen. Der Steffen passt in die Mitte, Sabatini ist dort. Was ich nicht ganz verstanden habe, dass der Sabatini schneller ist als der Kosch. Also irgendwie dürfte das körperlich und von der Schnelligkeit her irgendwie nicht wirklich passieren, aber
Gedankenschnelligkeit, das hast du nicht vergessen.
Das ist so. Und das hat man schon gesehen, auch die Cleverness vom Sabatini, eben, dass er vor eine Verteidigung reingeht, wie es muss sein. Vielleicht ist da auch noch eine Angst dabei, dass es irgendwie zu einem Penalty kann kommen, keine Ahnung, aber ja, der ist 1-1, 4 Minuten nach dem 1-0, mit einem Mal weniger, und da denke ich mir, ja, das gibt noch einen richtig Boost nach oben.
Kalou gesagt, Pustekuchen.
Wieder einen Freistoß ausgepackt. Aber ja,
das mal für Labo, ja, wo natürlich dort steht. Und
ja, Espinosa steht dort, also verliert dort einfach seinen Mann. Ich weiss nicht, ob sie irgendwie gekreuzt haben. Das liegt auch ein paar am Boden dort. Ja.
Wie Bowling hat es ausgesehen.
Schon ein bisschen, ja. Ja, und der macht er natürlich, der Labo. Und ja, ich glaube, das Letzte war ja einfach nur ein Konter gewesen, wo halt der Suzuki einen schönen Querpass spielt.
Ja, noch Latte geschlossen vorher, der Suzuki.
Das stimmt, ja, den haben wir noch vergessen.
Muss man auch mal loben, wenn er es gut macht.
Ja, sicher, ja, er ist nicht mehr so viel am Spielen und holt dafür weniger gelbe Karten als auch schon, als er in der Super League war. Dort ist der Arrigoni, wo der Schweizer im Rücken komplett vergisst. Und der Schweizer macht das wirklich sehr, sehr schön, indem er den Ball über Diana lüpft. Und ja, dann ist das Spiel gegessen gewesen. Lugano muss am Donnerstag schon wieder an, in die Hose, gegen Brügge.
Ausnahmsweise mal nicht gegen Lausanne.
Ausnahmsweise mal. Ich weiss nicht, ob sie noch gegen jemand anderes spielen können. Aber ja, sind wir gespannt, wie sie sich dort schlagen. Ich glaube, da braucht sie schon wieder ein bisschen Wiedergutmachung, weil das ist jetzt nicht so toll gewesen, der Match.
Aber eigentlich wäre es gut, wenn es noch ein Spiel gäbe, weil jetzt haben beide eigentlich gewonnen, ja, für einen, so einen
Best akribischen of Three.
Genau. Also irgendjemand muss doch gewinnen am Schluss.
Genau.
Apropos gewinnen, ja, gleichzeitig hat Winterthur daheim IB gewonnen. Und Winti daheim ja eigentlich eine starke Mannschaft, eine starke Macht und auch einen relativ guten Start gehabt. Ich habe das Pressing recht cool gefunden, was sie aufgezogen haben. Und ja, ich meine, die 7. Minute schon hat das Pressing wie ein Früchte geschlagen. Klar, der Ball vom Ugrin nicht auf den Lauper.
Ja.
Aber immerhin, oder? Der Ball steht wenigstens dort und er ist ja nicht allein gewesen, sondern es sind ein paar Wintertouren dort vorne drauf gegangen und so, ja. Er zwingt halt so Fehler auch eine Art auf Eis.
Ja, und vor allem, es hat ja eine Minute vorher hat schon der Ballet auf die Giusto gespielt und der mit dem Hackentrick hätte fast schon können, das Chor eröffnen. Ist ja schon, eben, es ist nicht unbedingt gewesen in dieser Anfangszeit.
Und IB irgendwie, ich finde es mega spannend, aber leid, wenn man das vergleichen kann, wie IB auftritt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, IB ist so ein Erstliga-Fußballer, der in der 5. Liga aushelfen geht. Er passt sich irgendwie mehrheitlich dem Gegner an, aber wenn es dann wirklich, wenn der Gegner auch eine gute Mannschaft hat oder gute Spieler hat, dann packt schnell das Ding aus und zeigt schnell, wo der Hammer holt. Oder irgendwie ist das so mega komisch. Also klar, sie tun sich mega Mühe gegen so Mannschaft, gegen Aufstiegsmannschaften, aber dann plötzlich wieder hauen sie wieder mal ein Spiel raus. Oder eben auch in der Champions League. Wenn der Gegner irgendwie dementsprechend wieder spielt, irgendwie anders. Ich kann es nicht erklären, wieso das so ist. Und in dem hat es auch so wieder ausgesehen, von Anfang an. Also, ein IB-Spieler denkt, hey, also, was läuft wieder? Mhm. Klar, am Schluss, wenn du das Resultat anschaust, denkst du, was redet jetzt da der Fabio wieder?
Ja, aber eben, wenn man es anschaut, ist auch eine gewisse Ineffizienz von Winterthur mal wieder und eine Effizienz von IB, wo sie halt einfach genug Goal machen mit gar nicht so vielen Chancen am Schluss, oder?
Ja, und ich meine, eben nach zwei Minuten nach dem Goal kommt ja dann schon das 1-1 und ich meine, das ist einfach eine hure geile Kombination.
Ja, ist Wahnsinn.
Ugrinic schon viel Platz hat, dann auf Elia, der lädt quer über, auf Monteiro. Monteiro haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen, seit er auf dem Flügel spielt, ist das ein anderer Mensch.
Ja.
Schießt vor allem viel, viel mehr Goal als vorher.
Ja.
Wo er als Stoßstürmer gespielt hat. Also, die Ironie schnell wirken. Aber irgendwie, ja.
Aber finde ich noch schön, dass du gesagt hast, dass es eine schöne Kombination war, weil in der Zusammenfassung, die ich noch gesehen habe, hat der Moderator gesagt, so, ja, der steht ganz allein am zweiten Pfosten. Aber wenn du einen hast, der mit dem Ball an Strafraum reinläuft, nachher den Elia schickt an Grundlinie, das ist fast unmöglich zum Verteidigen, ehrlich gesagt. Also, ja. Aber
ja, eben.
Es ist einfach schön gespielt. Also,
Effektiv. Und schön gespielt, mitgespielt hat ja eigentlich auch Winterthur. Mit ihren schnellen Flügeln, eben Burkhardt, Latayev, den Giusto, wie sie alle heissen, und der Schettin, also die haben ja gute, sie haben ja Chancen gehabt, sie haben sogar mitgespielt.
Pfostenschuss haben sie gehabt, nach einer halben Stunde, genau.
Und dann, was da einfach nicht passieren darf, sind so die Unachtsamkeiten in der Vorwärtsbewegung. Und ja, also irgendwie musste halt auch bei den Männern sein. Und ich finde, die 43. Minute, wo dann der Males einfach allein marschiert, wird ja nicht angegriffen. Dann aber die Ballannahme vom Ugrinic im Pass innen. Ich ein paar Mal müssen anschauen und denke, also, hätte er das wirklich so wollen oder ist der Verteidiger irgendwie, also weißt, die Situation sieht einfach, also es sieht mega geil aus und es ist wahrscheinlich auch Weltklasse mitgenommen.
Ja, einfach, er ist hure schnell durch das, oder? Er ist halt, und nachher gegen die Laufrichtung, der Abschluss ist auch hure schwierig, oder? Dass du den nicht irgendwie verziehst und, ja, dem alles, irgendwie, der Pass hat mich erinnert an die Zeit, wo er bei Basel war, da hat er Ende Saison dort, einige serige Steckpässe gespielt, die wirklich super gewesen sind. Und ja, Ugrinic macht das super.
Die individuelle Klasse von IB hat einfach schnell zugeschlagen.
Voll,
und das ist schon...
Wer hat zugeschlagen? Nein, ich lade eher die Überleitung.
Ich weiss gar nicht, was für eine Überleitung. Aber
ja, das ist gut. Mach du mal weiter.
Ja, und ich meine, dann hast du ja das 2-1, bist hinten drin und dann spielt IB eigentlich ja quasi in Karten, mit einer klaren roten Karte von mir aus gesehen, wo der Laub rüberkommt. Hast du ein paar Mal auch an dem Spieltag gedacht, so Grätschen in Richtung Knöchel oder oberhalb vom Knöchel, es sieht einfach richtig, richtig grusig aus. Und also ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, dass da noch der VAR eingreifen müsste, finde ich dann schon einen Witz.
Ja.
Aber ja.
Das war meine Überleitung zu apropos zugeschlagen. Ja, das ist, also ist wirklich jenseits gewesen. Also es hat mir wirklich weh da wirklich beim Zuschauen. Zuerst habe ich noch gedacht, ja, vielleicht ist es nicht Standbein, weil er ein bisschen einen Hüpfer macht, aber das ist scheissegal. Also es ist wirklich mit der Sohle und ist wirklich hässlich.
Aber es hat das Gegenteil von dem bewirkt, was man eigentlich erwartet, dass nämlich, wenn man zu Zehnten ist, dass man sich hinten reinstellt, vor allem wenn man schon einen Vorsprung hat. Oder nein, IB hat das relativ cool gemacht, finde ich. Und sie haben halt die individuelle Qualität. Wenn Garcia seine Flanken, die kennt man. Ja. Und dass ein Benito bei dem Spielstand eben auch so allein dort vorne steht und so viel Zeit hat, zeugt auch irgendwie von dem Selbstvertrauen. Wir sind zwar nur 10, aber trotzdem spielen wir das Ding jetzt weiter, als wären wir 11.
Ja, aber geil ist halt einfach, dass er keinen Gegenspieler hat. Eben, sie sind ein Mann weniger und sie haben keinen Gegenspieler. Ist irgendwie komisch. Also, es sollte jeder
vielleicht ist aber Winterthur auch nicht mehr rauskommen. Wieso spielen jetzt die, als wären sie jetzt 11, obwohl sie nur 10 sind?
Ja.
Weiß auch nicht.
Ja.
Ja, und am Schluss hat dann der letzte Konter in der 83. Minute, der Elia mit einem Pass auf den Goalie und ja, kann man mal machen, oder?
Ja, er schlänzt einfach mit dem falschen Fuß. Ich also denke so, wieso schießt er mit dem Fuß? Das ist ja hure schwierig. Also, dass der reingeht, finde ich einfach, mit dem anderen Fuß wäre das einfacher gewesen, den langen Ecken zu schlänzen. Aber ja, wieso einfach, wenn es kompliziert geht?
Aber ich meine, die Idee nur schon vorher, die Verteidigung zu verarschen, ich zeige jetzt den Pass von Kohle an und dann hauen wir den selber rein. Also,
voll.
Ja.
Ja.
Und so ist die Sache dann gegessen gewesen und eben, IB hat schnell ihr auch wieder brutal effizient, muss man natürlich auch sehen. Und jetzt seit neuestem wieder Leader in der Super League, da ja der FCZ verloren hat. Zu dem kommen wir jetzt logischerweise gerade.
Genau, das Heimspiel gegen Servette, wo sie gespielt haben.
Ohne Katic,
das hat beim ersten Goal sicher, kann man darüber reden. Aber es hat eigentlich gar nicht so schlecht angefangen. Sie haben schon nach 30 Sekunden eine riesen Chance gehabt durch Krasnici. Er hat dann aber schön vom Mal aufgepasst. Wie du gesagt hast, Katic war Speer. Kriesu hat das erste Spiel die Saison gemacht. Ich weiss nicht, ob wir letztes Mal im Podcast oder außerhalb vom Podcast geredet haben. Das weiss ich leider nicht mehr. Dass der eigentlich auch noch gäbe, oder? In der Meistermannschaft eine wichtige Stütze und jetzt eben das erste Mal dabei. Ja, und in dieser vierten Minute hat er sicher mal nicht so gut ausgesehen, aber ich will nicht ihm das selber in die Schuhe schieben. Dort kommt der Bedia tief in der Hälfte von der Zürcher an der Seitenlinie raus, den Ball über und kann dann einfach in die Mitte reinlaufen, schickt dann noch den Gutesa an die Grundlinie runter. Dort muss man sagen, dort ist das Problem vom Kriesu, dass er eigentlich das Offside aufhebt. Wenn er nicht zu weit unten steht, kann der Kutesa nicht dort runtergehen. Aber der Kutesa mit der Hacke zurück, also wieder mal unsere Doppelpässe, die wir in den letzten Wochen so gern gesehen haben, und jetzt der noch mit der Hacke und der Bedia dann direkt ins lange Eck. Ist einfach schön gespielt, aber verdammt schwach vom FCZ. Also da braucht es einfach einen. Und ich glaube, sie haben ja genug grosse und genug schwere Leute mit dem Kriesu, Kamberi oder so, die hinten innen stehen.
Ja, da bei so einem leichtfüßigen Doppelpass bringt er ja Grösse und Schwere genau nichts, weil er wird so austanzt. Und das haben die jetzt in dem Fall geschickt gemacht.
Genau.
Wir haben gesagt, das Mitteldoppelpass, kommt dann auch später nochmal vor. Es ist so ein probates Mittel, wo man einfach, wenn man merkt, hey, es ist schwerfällig, man probiert es doch mal, es ist ein Überraschungseffekt drin und es funktioniert immer wieder.
Voll. Ich finde es einfach so lustig, dass wir immer so Phasen haben in dieser Saison jetzt irgendwie eben vor 2-3 Wochen mit dem zweiten Pfosten, der immer leer ist, jetzt da mit dem Doppelpass. Ja, ist irgendwie spannend, dass irgendwie gerade so, ich sage jetzt nicht Trends, aber einfach, dass gerade so Mittel angewendet werden, die mehrfach funktionieren.
Ja, wärst du ja blöd.
Ja, sicher.
Dann merkst du, dass es funktioniert. Standards von Iver da haben auch immer funktioniert. Das meinst du schon. So blöd, wenn du dann denkst, ja, nein, jetzt spielen wir mal. Aber klar, ein Doppelpass ist nochmal etwas anderes.
Voll.
Nein, es ist wirklich auffällig. Ja,
ja, und vor der Halbzeitpause hat eigentlich Servet nur Chancen gehabt. Einer hat Stefanovic einen Eckball, wo der Dula knapp per Kopf verpasst. Und einer hat Stefanovic selber geschossen. Und eine schöne Annahme hat mit der Brust und nachher flach in die Decke schießt. Aber der Brecher ist dort sehr gut dort. Hat dort eigentlich die FCZ im Spiel behalten. Und nachher war es Halbzeit gewesen, und da hat man gedacht, ja, es war eine schwache Halbzeit gewesen, da kommt mehr. Ja, ich kann es mal vorwegnehmen. Es ist eigentlich fast noch weniger gekommen irgendwie vom FCZ. Es war wirklich ein gebrauchter Tag gewesen. Es hat auch schon angefangen mit dem Brecher, der einen Ball klärt an der eigenen Deckfahne unten. Der Ball kommt sofort wieder zurück. Der Bedia spielt dort auf Stefanovic und der scheitert dann. Ja, oder verzieht. Also der Bedia schießt und der Stefanovic hat den Nachschuss. Ja, ich finde es eigentlich noch cool, der Bedia, dass er dort wartet und nicht überhastet schießt, weil das haben wir ja dann nachher auch noch einmal, wo wir drauf kommen, wo das Goal fast leer ist. Aber ja, da haben sie Glück gehabt, dass das nicht zurückgekommen ist, die Aufgabe, der Fehler vom Brecher.
Und das Servet hat momentan einfach irgendwie so ein bisschen das Glück am Fuss.
Sagen,
sie spielen gut, sie haben riesen Fußballer im Team und
ja, sie sind auch effizient, oder? Man muss sagen, ich weiss noch das Spiel gegen Luzern, wo sie x Chancen gehabt haben, wo sie Minimum hätten 3 müssen machen und eigentlich das Spiel gewinnen. Jetzt ist gerade so eine Phase, wo es in die andere Richtung geht. Und wenn's mal läuft, macht auch der Steve Ruye irgendwie ein Goal, Gonja mit einer Flanke. FCZ-Abwehr steht wieder komplett im Schilf, Ruhe.
Muss der Marquesano wäre für ihn zuständig sein, denke ich, das ist spannend bei der Situation.
Voll. Ja, das ist eigentlich gewesen, weil vorher und nachher ist nichts passiert. Nachher ist einfach nur noch etwas Unschönes passiert. Stefanovic noch ein Foul an Matthew. Steigt ihm auf den Knöchel, absolut unnötig.
Wieso?
Ja.
Stefanovic, also.
Ja, das ist wirklich, also, nicht verstanden. Und das ist natürlich besonders hart. Gegen Basel das nächste Spiel, Stefanovic fällt und Bedia fällt. Einfach zum Wissen, wenn er dann tippt. Das kann natürlich schon noch heikel sein, wenn zwei serige Stützen fehlen in einem Team von Servet.
Ankerum gibt es Teams wie Servet, die da einfach auch namhafte Reservisten haben, wenn man einen Crivelli bringen von einer Bank oder so.
Würden andere mit Handkuss nehmen.
Die Menü ist ja auch noch rum, also von dem her. Ja.
Genau.
Ja, und Servet mausert sich und steigt und steigt und steigt in der Tabelle. Und die letzten 4 Matches, glaube ich, alle gewonnen. Also von dem her, ja, sind sie on fire.
Sogar die letzten 5.
Ja. Aber ja. Und dann kommen wir ja schon zum Sonntag. Dort hat es früh angefangen mit einem Spiel zwischen zwei Mannschaften, wo irgendwie die einen sind nicht so in Form, die anderen haben den Göppel am Mast verarbeitet gehabt. Dann hat man nicht genau gewusst, was man da jetzt soll erwarten zwischen diesen zwei Mannschaften, zwischen Luzern und GC. Und es ist wirklich, also das Gefühl hat zuerst ein Abtasten, wobei GC Vorteil gehabt hat. Mhm. GC ist irgendwie immer so. Die spielen am Anfang eigentlich relativ gut. Und irgendeinem ist passiert etwas. Entweder sie schießen das Goal oder sie kommen eins über und dann ist fertig.
Aber also ich habe eine Frage. Nach 20 Minuten, ich glaube, nur noch ein Spiel. Also habe ich keine zweite Mannschaft auf dem Feld gesehen, oder? Also, aber die erste Zeit, ja, stimmt, hast recht, sehr, sehr gut gewesen.
Aber eben, das ist so der Knickbrecher. Und es braucht dann wie wenig, dass das Gerüst geht, dass das irgendwie in sich eingeht. Und ich meine, die Situation, die jetzt da in dem Spiel quasi entschieden hat, ich meine, das ist ja, wenn man die Szenen anschaut, das ist ja sowas von crazy. Also der Mabil steht im eigenen 16, im Nöchel vom eigenen 16er, sieht, dass vorne zwei GC-Stürmer in Position laufen und eigentlich frei quasi dann gegen zwei Verteidiger von Luzern würden stehen. Wenn der Ball ankommt oder der Ball nur schon überkommt, dann wird das ein sensationeller Pass.
Aber es ist einfach gefährlich.
Laufen die allein, klar. Aber, und das finde ich auch heftig, man müsste einfach den Pius Dorn in dem Spiel allgemein und eine riesen Saison bis jetzt, wie so das Antizipieren von dem Pass, wo kommt der her? Und dann gehe ich genau dort rein und meine, die Vorlage nachher für den OQ entsteht ja aus dieser Situation, weil er dort abprallt und also klar, das Goal, das hat sogar ich gemacht, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, ich weiss nicht, ob du so elegant um den Hammel herumkommst, aber den habe ich auch nicht ganz verstanden. Der hat irgendwie ein bisschen zögert. Klar, er rechnet logischerweise nicht damit, dass der Ball dort hinkommt, aber ich hätte jetzt behauptet, wenn der durchläuft, hat er den Ball. Aber ja, weiss es nicht.
Ja, ich bin auch nicht ganz einverstanden mit all diesen Lobsagungen für Teddy Oku, weil ich finde, für das, dass er als Stürmer gespielt hat und überall, ich meine, in allen Zeitungen kommt er Fifi und was auch immer für Noten über, denke ich so, also, ich weiß nicht, was sie für einen Match gesehen haben. Also, er müsste drei Goal schießen, mindestens.
Ja, und zweimal muss er abspielen und dann gibt's Goal, oder?
Also, klar gibt er das Selbstvertrauen und er hat in dieser Situation gut aufgepasst, aber da muss viel, viel mehr kommen.
Also, nur schon 5 Minuten oder 10 Minuten später, wo er, zentral reinzieht und nachher auf einen Hammel schießt. Eben, entweder spielt er ihn dort irgendwie noch über oder schlänzt ihn in den Deck, genau, und dann ist er drin. Ja, also ist wirklich keine Sache und ja, also, ja, schade.
Aber eben, das Gerüst GC ist durch das sowas von ins Wanken gekommen und die sind dann von dem Wanken gar nicht mehr auferstanden und man hat wie nie das Gefühl gehabt, dass GC jetzt da nochmal kommt. Mhm. Irgendwie. Und das finde ich, das ist etwas, wo dann einfach auch, wie sagen wir, erstaunlich ist oder einem ein bisschen zu denken gibt. Wenn man sich dann so aufgibt, ich meine, es ist 1-0. Und nachher ist ja der 2-0 gestanden, es ist nicht besser. Also man hat mit einem Goal noch Druck erzeugen, man hat etwas machen können. Aber, ja, also, nein, es ist einfach nichts gekommen. Und das ist
schon krass, vor allem. Ich meine, vor der Halbzeit hat es ja einen riesen Patzer noch gegeben, wo der Goalie, glaube ich, nicht mal, also aus meiner Sicht nichts dafür kann, der Hammel, wenn der Rasen so holprig ist, aber es hat so Paul Robinson-Vibes gehabt von England, wo gegen Kroatien mal gespielt hat, glaube ich, vor etwa 10, 15 Jahre, ich weiss nicht.
Meinst du den indirekten Freistoß, was hätte müssen?
Ja, das hast du mir noch geschrieben gehabt. Ich habe das natürlich im Stadion nicht ganz so genau gesehen gehabt, aber ja.
Ich glaube, es gibt eine Regel, dass es ein Dings muss sein, ein Rückpass, der Rückpass muss gewollt sein in der Art. Und ich meine, klar, es ist einfach eine komische Situation. Der Rückpass ist schon gewollt gewesen.
Ja, aber vielleicht wird in dem Fall Dings, die Aktion, dass er unter dem Ball durch haut, vielleicht als Aktion gelten, dass dann kein, also das weiss ich nicht, aber, ich habe dir ja geschrieben gehabt, hat jetzt von 2 Zentimeter vor der Linie so einen indirekten Freistoß, das wäre recht spannend. Aber ja,
irgendwie ist es eine komische Situation gewesen, aber ja. Es passt einfach auch zu dem GC, wie sie gespielt haben an dem Sonntag.
Ja.
Ja, und ich meine, Luzern hat das ausgenutzt mit nicht wahnsinnig viel Aufwand.
Ja, man hat ja, nach der Halbzeit eben hat Oku noch 2 Chancen gehabt, oder, wo er nicht macht. Und nachher noch die grösste Chance, wo ich fast verzweifelt bin, wo der Oku in die Mitte spielt. Und der Jader, ich weiß auch nicht, was er sieht, eben, Ausschuss-Goal müsste sein. Also eben, ich meine, zu dem Zeitpunkt hätte können GC eigentlich, vollkommen abgemeldet sein.
Meine provokante These ist, hat Luzern einen richtig guten Stossstürmer, dann würden die alle viel mehr zur Geltung kommen, weil ein Jader, ein Oku, ein Meier, das sind ja abartige Künstler und Artisten, aber keiner von denen ist wirklich ein Scorer, ein eingehalten Vollstrecker. Und Das hat man in dem Spiel, habe ich relativ gut gesehen, so ala, es fehlt so der, der komplett einfach die Dinger dann reinhält. Chris Bedia zum Beispiel von Servet hat jetzt da wahrscheinlich nicht lang gefackelt.
Würde auch den Crivelli nehmen.
Ja, also würde auch den Crivelli gehen wahrscheinlich. Aber ich weiß, was ich meine, oder?
In ja, sicher, definitiv.
Aber auf jeden Fall dann, Jader, Doppelpass mit dem Yashari, der hat eigentlich unter dem Einhalt zügelt die Hände und Doppelpass mit dem Dorn. Yashari, Dorn, Yashari, zack, und dann schlänzt er noch schön, 48. Minute Spiel gegessen.
Ja, aber ey, wie der Dorn den Ball von rechts auf links nimmt und er das zwischen den zwei Abwehrspielern durchkommt, wieder Wahnsinn, ey, den musst du zuerst so machen, klar, dann schlänzt er nachher auch, aber ja, wirklich, also Pius Dorn, wirklich Wahnsinn, was eben die Entwicklung.
Definitiv. Und eben in so einem Spiel merkst du extrem. Klar, auch er gegen Dölemo ein Totalausfall, ach, voll, kann man ja so sagen, aber ja, wie alle anderen auch. Und jetzt hier in diesem Spiel haben sie, böse Zunge würde behaupten, Dölemo hat es ihnen viel schwerer gemacht als GC.
Ja, ist dann am Schluss so gewesen, oder? Also vor allem ist es nicht gefährlich geworden, oder? Ich meine, ich habe ja letzte Woche gesagt, wie mir die Abwehrsituation oder die Innenverteidigersituation von Luzern ein bisschen Angst macht. Jetzt in dem Spiel sind sie einfach wirklich nicht gefordert worden, weil man muss sagen, das Goal ist in der 48. Minute passiert. Ab dann ist wenig passiert und GC hat noch weniger gemacht. Also, ja, ich habe nur noch eine Chance vom Villiger, wo der Tobers auf der Linie klärt, aber sonst habe ich nicht mehr viel gesehen in dem Match.
Was mich auch ein bisschen gestaunt hat, ist die eine Auswechslung. Ich weiss nicht, ich glaube, er hat einen Stürmer oder einen Mittelfeldspieler rausgenommen und den Sekko gebracht.
Ja, habe ich auch gesehen, also der
Mabille. Also, der bedingungslose offensive Bestand von 2-0 ist anders.
Ja, und er ist in der 70. Minute oder so, hat er den Fink gebracht, oder? Und, ich weiss auch nicht, oder? Ja, also, da müsstest du jetzt wirklich voll oder mehr dran glauben. Ich habe es auch nicht verstanden, ja.
Vielleicht haben sie auf die Goal-Differenz geschaut und gedacht, ja.
Wenn man nicht mehr, ja, das kann man machen, ja. Ja. Im späteren Slot vom Sonntag hat es zwei Trainer bei uns gegeben. In der Liga, sagen wir mal so, weil das erste haben wir ja schon gesagt, von Fabio Celestini bei Basel. Aber auf der anderen Seite bei Iverdo, ja, hat es auch ein Trainer-Debüt gegeben, eben, wo wir darüber geredet haben. Wir verstehen es nicht so ganz, dass man den Schäli Baum austauscht hat. Jetzt hat man immerhin jemanden gefunden, der die Vision vom Fußball vom Verein trägt oder teilt.
Und weißt du, was ist ja das Geister an dieser ganzen Geschichte? Man hat ja gehört im Umfeld von Iverdo und so weiter, bla, 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 dass der Trainer ja das Heu nicht auf der Bühne, gleiche Bühne gehabt hat wie so der Vorstand oder die Amerikaner, weil die haben unbedingt wollen, dass er auf die Spieler setzt, der Schäli Baum, wo gewinnbringend auf dem Markt können weiterverkauft werden. Unter anderem ist immer wieder die Personalie vom Goalie genannt, der Bresa, wo viel, viel mehr Wert hat als der Kevin Martin. Und wer ist im Goal gestanden gegen den FCB? Also, ich verstehe es wirklich nicht, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, vielleicht
hat man das Gefühl gehabt, man wollte jetzt gegen den FCB auf eine Mannschaft bauen, die es schon gegeben hat, aber da hat man auch den Schäli Baum behalten können. Es tut mir leid, lieb sind wir da, aber jede Niederlage, die wir jetzt bekommen, sind wir selber schon.
Ja, vielleicht ist es das letzte Spiel gewesen von Manni Riatti, weil er sich nicht an das gehalten hat und dann können wir nächste Woche dann schon wieder über etwas Neues reden, keine Ahnung. Das Spiel hat angefangen mit vielen Fouls in der Startphase. Der erste Aufreger war irgendwie nach 20 Minuten gewesen, wo ich so etwas, was ich noch nie gesehen habe, ein Weitschuss vom Sautier. Dass er schiessen kann, weiss man, aber nicht, dass er so schiessen kann. Der ist sehr, sehr knapp am Goal vorbei. Das wäre, glaube ich, auch eins von den Traumgoal geworden von dem Spieltag. Ist es dann aber knapp nicht geworden.
Und Iverdo hat eigentlich für mich aus logischerweise den Takt vom Spiel angefeuert, weil der FCB ist ja nicht. Gut, ein kleines Göpp-Selbstvertrauen hat man mitgenommen. Aber eben, wie gesagt, man muss sich das alles jetzt wieder erarbeiten. Celestini setzt auf das 4-4-2 taktisch mal eine solide Grundausrichtung und dann schauen. Und eben, ich glaube, die brauchen jetzt einfach Zeit und Erfolgserlebnis, dass das wieder kommt.
Ja, und sich eben das Glück. Das war
auch klar besser gewesen am Anfang.
Das ist so. Und eben sich das Glück auch in der einen oder anderen Situation eben erarbeiten, auch wenn es jetzt irgendwie so eine blöde Phrase ist. Aber manchmal braucht es das halt. Eben beim 1-0 ist bisschen so gsi, nachher dann noch ein bisschen mehr beim Flanken vom KD. Dort ist der Demir, der scheitert am Goalie. Aber
konsequent nachgesetzt,
das
oder?
Das ist schön. Das ist, ich glaube nur schon, wenn das siehst als Fan oder als Mutenzer-Kurve, dann bist du nur schon mal zufrieden, weil es hat jetzt gesagt, vor einer Woche wäre das vielleicht nicht passiert. Das hat der Demir vielleicht nicht von Anfang an gespielt und hat dann nicht nachgesetzt. Und nachher der Pass auf den Träger ist gut gewesen. Verteidigung natürlich viel zu passiv und der Träger haut ihn dann unter die Latte. Ja, dann ist 1-0 gestanden und...
Bresa hat er gehabt.
Natürlich, ganz klar, ganz klar. Hat seinen Marktwert noch aufgeschraubt. Ja, dann nach einer halben Stunde hat's den Fabro wollen noch spannend machen und zeigen, dass der Marta gar nicht so gut ist, dass ein anderer Goalie im Goal braucht. Natürlich, Rückpass auf den Marta und der schießt den Jovanovic an. Der nimmt ihn dann eigentlich mit der Brust an und scheitert dann aber am Marta. Also, dort war so eine Phase gewesen. Dort hätte er wahrscheinlich besser auf den August zurückgeleitet. Wäre da 2-0 gewesen und dann hätte man vielleicht mal ein bisschen in Ruhe können in das Spiel hineingehen. Aber, ja, nachher war der langsam Halbzeit gewesen, hat man sich neu können Kräfte sammeln, neu können austauschen. Und nach der Halbzeit kommt wieder, immer da besseres Spiel, so die Flanke, kommt ganz überrascht zum Lisiero, der ist ein bisschen überrascht und lässt den Ball ab, ja, abspringen und hält ihn dann übers Goal. Wahrscheinlich hat er nicht damit gerechnet, dass er wirklich bis zu ihm hinterher durchkommt. Das war eigentlich eine grosse Chance gewesen, wenn er ihn besser verarbeitet hat. Aber nachher ist das Spiel nicht mehr auf dem Level gewesen, dass es jetzt ganz grosse Chancen gibt. Eben, Demir hat noch einen Weitschuss gehabt, nach einer Stunde, wo der Marta gut gehabt hat.
Ja. Kannst du ja nicht erwarten von diesen zwei Mannschaften in dieser Situation, dass das ein riesen Match wird.
Nein, sicher nicht. Und ja, dann hat es
ein Penalty. Was war sind es immer noch 1-0 in Führung gewesen?
Ja. Ja, ja dann kommt natürlich ein bisschen sicher auch der Schock, oder? Also, das SPDS, wo nachher mit per Penalty da den Ausgleich macht, vorher wirklich, was man muss sagen, wunderschön rausgespielt und am Schluss auf ein Sotier, wo dann an der Hand, sagen wir an der Ellbogen oder was auch immer, vom Schmied scheitert.
Aber mehr wegdrehen als der Schmied kann man sich nicht.
Nein, definitiv nicht.
Aber so eine natürliche Bewegung, es geht gar nicht anders.
Nein, es ist komisch gewesen. Eben, was ich auch nicht gecheckt habe, wenn es Penalty gibt, dann gibst du ihm schon eine geile Karte, weil gar keine Karte würde sich ja das safe lohnen. Nein, natürlich nicht. Aber irgendwie die Argumentation, dass der Hitz dahinter den gehalten hat, also das ist weit hergeholt, hat es mich gedacht. Aber egal, 1-1, 73. Minute und ja, dann habe ich schon gedacht, als ich drauf geschaut habe, uiuiui, kann da Basel etwas machen? Weil ich meine, das ist natürlich schon mental wahrscheinlich nicht ganz einfach, wenn du in dieser Situation bist.
Es geht nur eins, da hilft nur eins.
Doppelpass. Doppelpass. Ja, und das ist wieder ein schöner Doppelpass gewesen. Eben Doppelpass, Sigua, Bari. Also Bari spielt den Doppelpass dann. Und ja, Malula. Der sieht alt aus, ist er ja eigentlich auch, weil der Sigua ist erst 18 und dann noch ein schöner Schuss von ihm. Und ja, Sigua ist so ein Unterschiedsspieler, wie Basel so einige in ihren Reihen hat. Und ja, da hat das Label dann auch seine Wertigkeit bekommen.
Und drei Punkte, die man am Rü-Knie sehr gerne mitnimmt oder sehr gerne daheim behaltet. Und das ist ein kleiner Schritt vorwärts.
Ja, und ich glaube, was jetzt da genau wieder wichtig war, ist, wenn man auf die Statistiken und alles schaut, hätte Iver da die besseren Chancen gehabt, die besseren Möglichkeiten. Aber auch da jetzt würde ich sagen, individuelle Klasse oder einzelne Spieler haben das rausgemacht. Und ich glaube, da muss Basel wieder reinkommen, dass sie an das glauben. Und ich glaube, das ist noch ein längerer Weg.
Definitiv, ja. Und du hast vorher gesagt, es hätte ein Spiel gewesen zwischen den neuen Trainern. Beim nächsten Spiel, wo auch noch am Sonntag stattgefunden hat, hat eine Mannschaft ohne Trainer gespielt. Nein, natürlich nicht, aber bei Slo ist der Trainer auf der Tribüne gesessen. Ja, ich weiß nicht, ob es gross etwas genützt hat, weil St. Gallen hat von Anfang an wieder mal losgelegt in die Feuerwehr. Mhm. Und meine, wenn man das Schlussresultat von 5-2 anschaut, finde ich doch, kann man sagen, ist auch richtig etwas los gewesen. Aber eigentlich ist es gar nicht so schlecht gewesen von Slow, wenn man den Match anschaut und Chronologie. Man kommt zurück, man geht sogar in Führung und ja.
Also die erste Halbzeit ist eigentlich sehr gut gewesen, oder? Muss man ja sagen.
Definitiv, ja. Und dann kommt man zurück und St. Gallen hat es dann in der zweiten Halbzeit brutal effizient abgestiefelt. Mhm. Und da hat auch wahrscheinlich ein Trainer auf der Trainerbank nicht mehr gross können ausrichten. Aber eben, wie gesagt, man hat in der 17. Minute angefangen, Thomas schießt. Ball wird abgewehrt von Da Silva und Da Colo steht einfach am richtigen Ort, reaktionsschnell. Und ja, das ist das, was du als Stürmer brauchst, oder? Du brauchst so Erfolgsmomente, wo du einfach einfache Goal oder eben zack und die Verteidigung ist ein bisschen am Schlafen, du bist dort. Und ja, ausgenutzt. Aber eben, wie gesagt, sie haben dann nicht den Sand in den Kopf gesteckt. Also den Kopf in den Sand, logischerweise. Sehr vor allem der Mulei nicht, hat das Gefühl gehabt, hey, das geht doch nicht. So nicht. Wir spielen da daheim, also auf der Pontes.
Also, ist ja kein Heimspiel gewesen, muss man sagen, oder? Also, St. Gallen hat mehr Fans da gehabt. Das ist ein Skandal, wirklich.
Aber, ja, also, Skandal in dem Sinn. Ja. Aber ja, ist doch auch cool.
Und darum, das ist schön, ja. Ja.
Darum gilt das wahrscheinlich eben nicht als Auswärtssieg für St. Gallen.
Eben, würde ich auch sagen. Das haben wir natürlich falsch analysiert, oder, bei unserem Spiel.
Also, ist die Serie gar nicht gerissen, genau. Sondern einfach nur die Heimserie von St. Gallen weiter gestärkt wurde. Ja. Sehr gut. Tipptopp. Haben wir das auch schon diskutiert, super. Nein, zweimal Mulei, eins in der 35. Minute, ja, schießt er zwischen den Beinen vom Zanotti durch, das sieht ein bisschen, ja.
Ja, also zweimal sieht der Zanotti aus meiner Sicht nicht optimal aus. Also, beim ersten Goal, sage ich, ist er einfach ein bisschen zu passiv, hat er natürlich Pech, als er zwischen den Beinen durchgeht. Beim zweiten, dunkt es mir für das, dass er so ein kleiner und wendiger Spieler ist, hat er ausgesehen wie ein alter Mann, wenn er sich drehen muss, sehr hüftstief. Aber ist auch ein guter Schuss gewesen, muss man sagen. Und wieder ein Pass in den Rücken dort von der Abwehr, einfach auch nicht ganz so einfach, aber dort sieht der Zanotti nicht ganz so agil aus.
Und der Peter Zeidler hat in der Pause einen Zaubertrank verteilt, wahrscheinlich. Wobei eben Zaubertrank eigentlich bei dir gar nicht müssen, weil St. Gallen hat von mir aus gesehen, in der ersten Halbzeit eigentlich schon relativ gut gespielt, sind einfach ein bisschen, ja, wir haben nicht belohnt worden. Mhm. Und, aber in der zweiten Halbzeit hat dann alles für sie gespielt. Und ja, ich meine, schon in der 47. Minute, also 2 Minuten nach dem Abpfiff in der Pause, packt der Schmidt den Hammer aus. Und ich meine, das Ding ist ja einfach, also ich weiß nicht, ob das Netz kaputt gegangen ist bei dem Schuss.
Ja. Das ist wirklich wunderschön gewesen. Was ich dort eigentlich noch mehr raus würde haben, ist Thomas allgemein ein mega geiles Spiel gemacht. Der Thomas schießt ja, genau, der Thomas schießt ja eigentlich und holt sich den Ball wieder zurück. Und was dort halt einfach musst du ankreiden, gegen den Schuss kannst du nichts machen, weder als Abwehr noch als Goalie. Aber dort, wenn der Thomas eigentlich der Ball schon bei dir ist, schon abprallt ist, dort müsstest du eigentlich rein und er kann ihn schön ablecken und dann der Schuss, der ist, ja, er war ja Sonntag gewesen, Sonntagsschuss, ja.
Ja, und dann der Thomas, oder? 54. Minute schießt er, dann gibt es ein Hands, Bayer und Penalty.
Aber jetzt noch eins, der Bayer hat jetzt, glaube ich, den dritten Penalty jetzt schon verursacht, die Saison. Der darf einfach nicht mehr, Strafraum. Ich glaube, jetzt das zweite Mal Hands, habe ich gemeint. Ich glaube, eins war es gegen Lausanne selber gewesen, also in Lausanne. Und eins war es, glaube ich, irgendwie ein Foul gewesen. Eben, stören wir einfach nicht in Strafraum.
Hey, wir brauchen noch gute Handballer in der Schweiz. Ja, genau.
Das ist aber ein Franzose, ja. Glaube ich, oder?
Und der Körpers macht das dann eiskalt und dann ist das Spiel gekehrt gewesen. Ja. Innerhalb von ein paar Minuten, wo man da gesehen hat, hey, schnell das Ding gedreht. Ja, und dann ist einfach, oder, bis Loh ist gar nicht mehr gegangen. Und,
wie heisst das Sprichwort? Hast Scheiße am Kopf, oder? Ich glaube, oder? Hat es 3 Minuten später geheissen, oder?
Ja, der mit dem schönen Namen, Hairu Lahu heisst er,
genau. Ja, genau.
Der Captain von Slow. Ja, das Eigengoal. Ja, aber eben, wie gesagt, also.
Ja.
Schlussendlich.
Ich weiss auch nicht, ob der Karlen noch verlängert und eben, das ist einfach schwierig, oder? Kommt ihm einfach Kopf ein, sieht blöd aus, aber kannst wenig machen.
Und dann doch noch, also per se, wenn wir von schönen Sachen reden, ich glaube, es war das erste Goal im Dress für St. Gallen, für Krasniqi.
Ja,
genau. Das Eigengewächs.
Ja.
Auch hier wieder korrigieren, wenn es nicht stimmt. Aber liegt immer schön, wenn man sieht, dass Mannschaften wieder Junge rausbringen, wo halt frisch von der Leber weg Fußball spielen und das einfach umsetzen und machen. Und ich finde, er hat es verdient, da noch so ein Goal zu schiessen. Ist er verwandt, der verschwägert mit dem Krasniqi vom FCZ?
Weiss nicht, versuche irgendwie mal einen Stammbaum aufzutreiben. Aber was ich noch gehört habe, ist, er ist jetzt 20, aber ich meinte auch das Eigengewächs. Ich glaube, mit 18 irgendwie das linke Kreuzband gerissen, mit 19 das rechte Kreuzband gerissen, jetzt ist er 20. Jetzt hat er 2 operierte Knie. Jetzt hoffen wir, dass er mal fit bleibt und gesund bleibt. Und ja, gratulieren.
Ja, und scheint durch zu starten, beim FC St. Gallen. Aber spielt ja nicht zum ersten Mal.
Ja, also St. Gallen kann immer wieder Leute rauszaubern. Und jetzt auch der Stefanovic, der das ganze Spiel lang gespielt hat. Klar, Görtler noch nicht zurück, dort hat es braucht es jetzt doch
ein bisschen länger. Er hat nicht das ganze Spiel gespielt, Adi, das stimmt einfach nicht.
Spielt nicht?
Nein. Er ist ja noch gefault worden.
Stimmt. Stimmt, ja.
Und zwar sowas von heftig und auch da wieder, hey.
Das ist absolut unnötig.
Offene Sohle. Ich glaube, das dritte oder das vierte Mal in dem Spieltag.
Ja,
also,
ja.
Hadi, wie auch immer. Ja. Also, hey.
Ja, 94. Minute vor allem, es war ja die letzte Aktion, es war absolut unnötig noch. Ja. Verstehe ich auch nicht.
Gut. St. Gallen kann auswärts gewinnen. Ja.
Merkt schön. Euch das für eure Tipps.
Genau. Ja, wir kommen zu dem nächsten Tipp, aber zuerst nehmen wir noch das Bier.
Genau, würde ich sagen.
Super League-Tippspiel präsentiert von Bierliebe. Schweizer Bier im Abo. Mehr Infos unter bierliebe.ch.
Ja, wir haben mit St. Gallen aufgehört und fangen auch wieder mit St. Gallen an. 11.11. ist das Spiel St. Gallen gegen Winterthur. Und auch da, wenn man so ein bisschen nachlesen kann, gibt es Serien. Und zwar, dass Winterthur dem FC St. Gallen überhaupt nicht leidet. Aber wir wissen es, Serien sind da zum Brechen, zum Reissen. Wieso nicht? St. Gallen spielt daheim. Auch da wird wieder eine Serie reissen, logischerweise. Muss es gibt unentschieden. Nein, aber dann reisst eine Serie.
Ja, also reisst
dann
etwas,
ja.
Sind wir gespannt drauf, ja.
Definitiv. Und gleichzeitig dann noch das Derby zwischen Yverdon und Lausanne. Also es gibt ja eigentlich nur noch Derbys in dieser Liga. Ist mir da gar nicht so falsch, wenn man das so sagt. Yverdon, ja, nach dieser Niederlage jetzt gegen Basel und Lausanne mit dem Sieg gegen Lugano. Sind wir gespannt, wie sich da schlönt, wer das kann mitnehmen.
Ja, das Hinspiel hat ja Yverdon auswärts gewonnen. Ja,
Yverdon ist auch heimstark eigentlich, ja. In dem Sinn.
Zwei Spieler sind gesperrt, der Lungoi, der ist ja noch ein bisschen länger gesperrt, und der Kablan ist auch gesperrt auf der Seite von Lausanne. Ja.
Und dann am Abend noch das Spiel IB gegen Luzern. Und wenn man auf die Tabelle schaut, sehr interessant, wenn Luzern das Spiel nämlich wird gewinnen, kommen zu 24 Punkten und IB mit 25 Punkten, wird es vorher noch einmal enger werden. Es ist jetzt schon hure eng, wenn man schaut, IB 25, Zürich 24, St. Gallen 24, Servette 22. Also, wenn man da, da kommt vielleicht sogar, dass wir ein bisschen Zusammenschluss vornehmen.
Ja, und IB hat zwei Spieler, die ihnen fehlen. Einerseits der Sandro Lauper, logischerweise, wegen seinem Platzverweis. Und der ehemalige Luzerner, Filip Ugrinic, hat dort gedacht, du, gegen die, die ich nicht spielen, hat sich schöne geile Karten geholt, dass es nicht gegen die alte Liebe geht.
Und der Ugrinic tut ein bisschen mehr weh, habe ich das Gefühl. Der ist so richtig on fire gewesen.
Würde ich auch sagen, ja.
Oder immer noch, ja. Auf jeden Fall am Sonntag geht es morgen früh weiter mit GC gegen Slow. Ja, GC daheim, sicher wenn die Reaktion zeigen auf das Spiel gegen Luzern und Slow eine Reaktion auf das Spiel gegen St. Gallen. Also beide, für beide unbedingt, die müssen punkten. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, ja, irgendwann riecht man den Atem vom FCB, der von hinten kommt.
Ja, sicher. Und wenn ich jetzt gerade vorhin bei der Kartenübersicht war, bei den Tobers auf Seite von GC gespielt, auf der anderen Seite sind drei Spieler gespielt und dort logischerweise der Hachi verdient gespielt. Akishi, weiss nicht, der ist glaube ich nicht so wichtig, aber der Quari, ja, finde ich schon noch ein wichtiger Spieler mit einigen.
Der Trainer ist wieder rum.
Der Trainer ist immerhin wieder rum. Vielleicht hilft das, ja. Genau.
Ja, und dann ist eigentlich, wenn du in einer Krise bist und langsam dich rausschaffen willst, ist vielleicht einfach auch Servette der falsche Gegner gerade. Könnte ich mir noch so vorstellen. Ja. Servette gegen Basel wird auch eine ziemlich knifflige Aufgabe für Basler, für Celestini. Weil Servette, wissen wir ja, die letzten fünf Spiele alle gewonnen. Spielen auswärts, spielen noch in der Euroleague unter der Woche, so habe ich es sagen. Vielleicht sind sie ein bisschen müde, aber eben auch das zweite Gesicht. Und, wie du gesagt hast, wer fehlt bei Servette?
Lidia Stefanovic, ja.
Ja. Und abschließend Spieltag FC Lugano daheim gegen den FC Zürich. Zwei Mannschaften, die zu dem Spieltag verloren haben. Und ja, beide sicher auch die müde, etwas zu zeigen wieder.
Ja, ich glaube auch. Und wir freuen uns auf die. Ich spiele wieder und viel Spass euch.
Ciao zusammen.